Eine Aktie verdreifacht sich und schon meldet sich der Reflex. Gewinne mitnehmen. Manchmal ist das genau richtig, manchmal verschenkt man damit den eigentlichen Lauf. In dieser Q&A-Folge sprechen Christian Röhl und ich über genau solche Entscheidungen mit echtem Geld. Nach welchen Kriterien wir kaufen, warum wir Bewertungsmodellen nicht blind vertrauen und vor allem, wann wir verkaufen, reduzieren oder bewusst drinbleiben. Da sind wir also wieder. Das alte Team mit euren Fragen und unseren Antworten. Los geht's.
Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer.
Es ist warm in Berlin, es ist warm in Deutschland und deswegen bin ich total froh, dass ich hier in meinem kleinen Büro sitze und dass ich mich auch mit meinem Gast nicht darüber auseinandersetzen muss, auf welchem Niveau wir A, Klimaanlage, B, Ventilator haben, weil da haben wir etwas unterschiedliche Vorstellungen, wie manchmal auch beim Thema Investieren. Dennoch ist er genau der Wingman, den wir natürlich hier brauchen, wenn es um Q&A geht und dann auch mal um so ein bisschen die Themen, die dann das reine Aktienthema auch verlassen und in andere Themenbereiche reingehen. Deswegen herzlich willkommen, Christian.
Ja, hallo Tobias. Also ich habe hier keine Klimaanlage in unserem neuen Scalable-Studio in der Backfabrik, aber mich stört das ja nicht. Das ist ja genauso mein Wetter jetzt irgendwie schon früh morgens deutlich über 25 Grad und es soll ja jetzt irgendwie über 30, 36, 40 Grad werden. Ich finde das toll.
Ja, ich finde das ganz, ganz schrecklich. Aber bei mir ist der Ventilator leicht an. Wie gesagt, die Klimaanlage läuft. Bin ein bisschen irritiert, dass ich hier das ganze Licht anhabe, aber so ist es nun mal. Lass uns mit dem Themenbereich anfangen, den wir im Grunde genommen auch früher schon sehr, sehr oft und sehr, sehr regelmäßig gemacht haben. Dann gerne auch in den Live-Sendungen mit einem Kaltgetränk. Wir haben natürlich nie Bier vor der Kamera getrunken. Lass uns damit direkt ansteigen, weil ihr habt ja auf die Frage, welche Fragen würdet ihr gerne mal loswerden, auch viele gestellt. Da war aber auch so für mich dabei, im Grunde genommen, dass das Thema Wingman da total angenehm ist, weil ich es einfach auch immer so finde, in dem Moment, wo eine zweite Meinung mit reinkommt, eine zweite Sichtweise, kann man auch ein bisschen nochmal an Unterschieden arbeiten. Und da fangen wir jetzt einfach mal direkt mit an. Wobei wir zum Start, Christian, bei einem Aktienanlageblock bleiben. Denn Marianne fragt, was schaut ihr bei Firmen, in die ihr investiert, euch immer an? Und gibt es ein Update zum Privatdepot? Ich glaube, das Privatdepot machen wir einfach mal direkt als erstes, weil da gibt es gar nichts von uns, weil das haben wir in der Vergangenheit einmal im Jahr gemacht zu unseren Weihnachtssendungen und das halten wir auch so. Und ich sage ergänzend noch, bei mir, da sind auch ein paar Nebenwerte drin, die so klein sind, dass eine Äußerung darüber schon das Risiko einer gewissen Marktbeeinflussung hat. Und das riskiere ich nicht. Da kommt man ganz schnell in eine merkwürdige Ecke. Das muss einfach nicht sein. Aber Christian, Unternehmen schauen wir uns ja trotzdem an. Unternehmen schaust du dir auch an. Und wenn du jetzt mal rangehst und als Erster antwortest, was schaust du dir bei Firmen, in die du investierst, immer an und was ist für dich bei einem Investment zentral?
Na, ganz vieles hängt natürlich dann wirklich am konkreten Geschäftsmodell, insbesondere was dann die non-financial KPIs angeht. Ja, also wenn man sich irgendwie ein Abo-Modell anschaut, ist natürlich dann auch schon interessant, was stehen da für Kunden dahinter, wie entwickelt sich die Breite der Kunde. Und bei einem Autohersteller schaut man sich ja mal auf die Verkäufe der verschiedenen Modellreihen, aber es gibt natürlich ein paar Themen, die bei jedem Unternehmen für mich sehr, sehr wichtig sind. Und da sind wir natürlich bei dem, woraus dann am Ende auch das kommt, was ich ja so schätze bei Unternehmen, nämlich etwas für die Aktionäre, also Dividenden, gerne flankiert auch von intelligenten Aktienrückkäufen, vielleicht auch mal Schuldenrückzahlung, also das ganze Thema Kapitalallokation. Aber man kann natürlich nur das allokieren, was man auch hat. Insofern Free Cashflow, das, was am Ende dann wirklich cashwirksam übrig bleibt, eine ganz, ganz wichtige Größe, eben auch in Relation zu dem, was man dann für die Aktionärsbeglückung ausgibt. Da sind wir dann also bei der Payout-Quote, beziehungsweise, wenn wir das dann in ein paar andere Verhältnisse setzen, bei dem, was mit Bain Faber auch die Shareholder-Yield nennt. Das muss eingebettet sein, natürlich in eine saubere Bilanz, also Verschuldungsquote in Relation zu operativen Erträgen. Das ist etwas, was für mich nach wie vor sehr, sehr wichtig ist, was, glaube ich, Investorinnen und Investoren über lange Zeiträume gerade wegen der niedrigen Zinsen auch ein bisschen verdrängt haben. Da war 22 sicherlich ein Hallo-Wach-Erlebnis, was aber durchaus auch sich noch verstärken könnte, wenn wir steigende Marktzinsen haben. Natürlich in der Bilanz immer so ein Thema, wo ich gerne mal reingucke. Goodwill, ja, hat das Unternehmen in hohem Umfang irgendwelche Markenwerte akquiriert oder aktiviert? Das ist ja möglicherweise dann immer ein Grund, warum man vielleicht auch mal was abschreiben müsste. Und wenn da ein solcher Impairment-Test dann mal negativ ausgeht, das Unternehmen gleichzeitig aber hochverschuldet ist, kann das immer das Risiko bergen, dass halt die Eigenkapitalrichtlinien, die häufig von Kreditgebern vorgegeben werden, verletzt werden. Das ist dann einfach Finanzierungsrisiko. Und dazu auch ein Thema, was bei Investoren häufig mal so hinten runterfällt, was nicht immer so einen guten Klang hat, nämlich Umsatz. Man sagt halt hinterher häufig, naja, also Umsatz ist ja jetzt nicht so wichtig, entscheidend ist, was hinten rauskommt. Ja, das ist richtig, aber natürlich wollen wir am Ende Wachstum sehen und du kannst Gewinne und Free Cashflows eine Zeit lang natürlich dadurch auch steigern, dass du dich als Unternehmen effizienter aufstellst. Aber wenn du nachhaltiges Wachstum bei einem Unternehmen haben willst, dann muss das Unternehmen auch auf der Topline, wie es so schön heißt, wachsen. Sprich, dann brauchst du auch eine entsprechend dynamische Umsatzentwicklung. Und wenn das anämisch aussieht, ist es für mich halt schon ein Warnsignal oder zumindest etwas, was ich dann doch sehr genau hinterfragen möchte.
Ja, beim letzten Punkt will ich im Grunde genommen nur ganz kurz deswegen ansetzen, weil das auf ein Unternehmen dann auch schon mal geht, was ich nachher nochmal an irgendeiner Stelle als Beispiel bringen werde, aus dem Tabakbereich, weil da ist es beispielsweise so, es gibt eben Unternehmen, die können auch beim Umsatz möglicherweise genau dieses Wachstum nicht haben, aber trotzdem von der Gewinnentwicklung sehr, sehr interessant sein, weil sie trotzdem sehr profitabel sind mit diesem leicht schrumpfenden Umsatz und es ihnen dann auch noch gelingt, durch die dann anstehenden Aktienrückkäufe, Stichwort Kapitalallokation, was du eben schon gesagt hast, dann eben auch zu gewinnen. Aber ansonsten ist es im Grunde genommen dreistufig bei mir. Ich guck mir im Grunde genommen, man stolpert über Unternehmen, man bekommt mal was zum Unternehmen zugerufen, was man hoffentlich spannend, was man interessant findet und wo man sagt, die schaffen dann eben auch an irgendeiner Stelle einen Mehrwert, entweder für Menschen oder für den Anleger, wenn es gut läuft, dann für beide. Und ansonsten gucke ich wahnsinnig gerne auf so Zahlen. Zahlen, wie ich sie hier beispielsweise in einer Liste, wo Aktien aus dem Echtgeld-TV-Depot drin sind, einfach aufbereitet habe. Ich gucke mir gerne die 200-Tage-Linie an. Ich gucke mir in der Tat auch gerne das, was Christian eben auch schon gesagt hat, dieses Debt-to-EBITDA an. Da kriegt man sofort ein Gefühl dafür, ist dieses Unternehmen in der Lage, das, was an Kosten dann auch in irgendeiner Form für Schulden auftauchen wird und das Verhältnis von EBITDA zu Schulden einigermaßen okay. Wie sehen so ein paar Basiskennzahlen aus? Wie sehen vor allen Dingen aber auch Wachstumszahlen aus? Und was ich mir bei Guru Focus dann beispielsweise neu angelegt habe, ist so eine Geschichte, dass man mit den Wachstumszahlen und einem Ist-KGV dann eben auch in die Zukunft gehen kann und sich ein zukünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis anschauen kann. Also Kennzahlen sind für mich dann schon sehr, sehr wichtig, aber dann eben nicht nur in der Status-Quo-Betrachtung, sondern um mal ein Unternehmen rauszugreifen, was wir hier bei Echtgeld TV über Jahre hinweg regelmäßig besprochen haben, eben bei einer LVMH dann auch total gerne. Wie sieht es dann eben insgesamt aus? Auch hier diese Übersicht aus einer Guru-Fokus-Geschichte, wo ich immer wieder, weil man an irgendeiner Stelle, also aus irgendeinem Grund, gucken viele Leute immer zuerst auf diese Bewertungsschiene, wo ich immer wieder dazu sagen möchte, das ist ein sehr, sehr kurzfristig ausgerichtete, eine sehr, sehr kurzfristig ausgerichtete Betrachtung, die auch dazu führt, dass, wenn in den letzten 5 Jahren ein bestimmter Bewertungsmaßstab besonders hoch war, der auch in die Zukunft erstmal fortgeschrieben wird und dann gesagt wird, der war aber immer so hoch, Stichwort Hermes, Stichwort Ferrari, der muss auch weiterhin so hoch sein, wenn Unternehmen darunter notiert, dann ist es eben anders. Aber vor allen Dingen dann eben diese Übersicht bei den Financials nehmend in einem Schritt, wenn man investieren will und wenn ich investieren will oder mir auch über ein Nachkauf mal Gedanken machen will, dann bin ich hier sehr, sehr stark drin und da gucke ich mir schon ganz gerne an, wie sieht Wachstum in der Vergangenheit aus, wie wird Wachstum in der Zukunft erwartet, wie steigen dann auch eben die entsprechenden Zahlen und wie sehr kann ich auf Basis von dem, wie sich Umsatz und Gewinn steigert, auch daran glauben, dass so ein Unternehmen das schafft, das eingebettet dann in den News-Content und dann kommt man irgendwann zu einer Entscheidung, wo man sagt, ja, kaufe ich, ja, halte ich oder dann auch nein, kaufe ich nicht oder verkaufe ich, wenn eine Aktie zu teuer wird. Haben wir da aus deiner Sicht noch was zu ergänzen oder können wir direkt weitermachen?
Nein, es hängt halt immer auch sehr stark davon ab, was ist es denn für ein Investment Case, den man sich am Ende dort annähern will. Ist es wirklich die Prüfung eines High Conviction Investment Cases, dann wird man ganz anders, viel tiefer vorgehen oder ist es etwas, wo man sagt, naja, das ist jetzt vielleicht ein zusätzlicher Dividendenzahler, den ich ins Portfolio aufnehme, zusätzlich zu 50 oder 70 Aktien, die ich schon habe, dann wird man das sicherlich stärker schablonenartig machen.
Die nächste Frage kommt von Linus und der will wissen, unter welchen Bedingungen ein Investment in einen unprofitablen Wachstumswert denkbar wäre. Da fange ich jetzt mal an und blende euch im Grunde genommen einen unprofitablen Wachstumswert mal direkt ein. Denn der ist jetzt auf Guru Fokus in der Tat auch vertreten. Der beschäftigt im Moment ohnehin einige und der ist im Moment unprofitabel und der soll auch in 27 zumindest nach den aktuellen Erwartungen, die veröffentlicht werden dürfen, auch unprofitabel bleiben, nämlich SpaceX. Und hier sehen wir jetzt die erwarteten Umsatzzahlen, wo also mal ganz salopp dann reingeschrieben wird, dass der Umsatz von 18 Milliarden US-Dollar im Jahr 25 auf 36 in 26, auf 103 in 28 und auf 200 knapp 3 in 30, in 2030 steigen soll. Also dann ausgehend von den Werten schon beeindruckende Dimensionen erreichen soll. Und auch wenn die 100 Milliarden im Jahr 28 erreicht sind, sich dieser Umsatz nochmal verdoppeln soll in den nächsten 2 Jahren. Und ich hatte ja in einer der vorhergehenden Sendungen auch so diesen Bull Case, der mit der Telefonie dann eben aufgemacht wird, auch ein bisschen erläutert und habe mit ähnlichen Zahlen sogar noch ein paar höheren gerechnet. Und wenn ich an sowas glaube, an so einen Wachstumscase, wo also ein negatives Ergebnis sich durch massive Umsatzsteigerungen und durch profitablere Kundenbeziehungen dann, wo sowas ins Positive dreht und dann möglicherweise auch zu einer Bewertung zeitnah führt, die ich für spannend halte, dann kann ich mir das auch vorstellen. Wenn ich jetzt einfach sehe, im Moment ist es so, dass für das Jahr 2030 ein 3 US-Dollar Gewinn erwartet wird bei einem Unternehmen, was mit 150 Dollar handelt und ich auch sehe, dass der Gewinnzuwachs ja zwar da ist, aber mich irgendwie noch nicht so richtig zufriedenstellt, dann komme ich da eben für mich zu dem Ergebnis, bei diesem in den Raum gestellten Wachstumswert, dass ich da nicht investieren möchte. Aber genau in so einer Situation ist es eben denkbar. Und manchmal sind so eine Unternehmen, die mit einem negativen Gewinn dann auch noch arbeiten, also mit einem Verlust arbeiten, auch günstiger bewertet und beispielsweise auch mit einem Kursumsatzverhältnis unterwegs, was nicht in derartigen Dimensionen ist, auch bezogen auf die Zukunft, weil ein 2030er Kursumsatzverhältnis von 10, das ist auch noch ganz ordentlich ambitioniert aus meiner Sicht.
Ja, ich bin jetzt so ein bisschen verwundert über diese 202 Milliarden Dollar Umsatz für 2030, die du zitiert hast aus Guru Focus. Das ist ja nicht mal die Hälfte dessen, was Goldman Sachs im IPO-Report erwartet hatte. Da waren es 474 Milliarden Dollar und Elon Musk hat ja letzte Woche dann gleich gesagt, also er wäre ja komplett enttäuscht, wenn es 2030 nicht eine Billion Dollar Umsatz wäre. Ja, wobei man sagen muss, Umsatz kann man natürlich auch hinzukaufen und er hat ja eine sehr hoch bewertete Aktie als Akquisitionswährung. Insofern, wir wollen jetzt keine SpaceX-Bewertung machen, dann wird es sicherlich sehr, sehr ausführlich werden. Aber um mal zu dieser Frage zurückzukommen, wann kann man Aktien eines unprofitablen Unternehmens kaufen? Ja, ich würde es ganz einfach so sagen, wenn man die Conviction hat, dass das Unternehmen in der Lage ist, durch entsprechendes Wachstum über sein Geschäftsmodell die Gewinnsituation zu drehen, sodass da in einer absehbaren Zeit für mich als Anleger auch Gewinne stehen. Ich muss allerdings zugeben, dass mir persönlich in diesen Fällen einfach die Fähigkeit, einfach die Kompetenz und die Lust fehlt, eine Conviction zu entwickeln. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwann in einer näher zurückliegenden Zeit bewusst die Aktie eines unprofitablen Unternehmens gekauft hätte.
Sören stellt uns zwei Fragen, nämlich zum einen, gibt es Kriterien für den Kauf eines Unternehmens und wenn ja, welche sind das? Fang du gerne an, Christian.
Ja, wir haben ja schon über Kriterien gesprochen, die jetzt speziell für einzelne Investment Cases anzuwenden sind, Zahlen, auf die man unbedingt schauen möchte. Ansonsten ist natürlich erstmal die wichtigste Stellschraube für eine erfolgreiche Vermögensanlage Asset Allocation. Und da sollte immer die Frage auch sein, das, was ich da kaufe, passt das in diese Asset Allocation rein und welchen Zweck erfüllt das denn im Rahmen der Asset Allocation? Und natürlich auch ein bisschen die Frage, brauche ich es denn eigentlich für die Asset Allocation? Bringt es mir da wirklich einen Mehrwert oder verdopple ich damit vielleicht Positionen, die ich eh schon habe? Ja, der klassische Fall ist immer, man hat im Kern ein Welt-ETF mit entsprechend hoher Gewichtung in Big Techs und in Chip-Aktien und packt sich jetzt dazu, weil man sagt, na, da ist doch jetzt richtig Momentum drin, noch einen Chip-ETF wie den Fanex Semiconductor oder nochmal eine Micron-Aktie oder eine SK Hynix. Das sind Positionen, die sind da ja schon ganz gut berücksichtigt. Der Gesamtsektor ist gut berücksichtigt. Da sollte man sich dann schon fragen, okay, macht das Sinn? Ist meine Conviction wirklich so weit ausreichend? Und was bezwecke ich eigentlich mit diesem zusätzlichen Kauf?
Bei Kennzahlen in der Tat, da gab es ja schon ein bisschen was. Und das eine, oder was dann noch dazu kommt, was wir vorhin nicht genannt haben, ist das Thema ethische Parameter. Also man macht sich natürlich auch Gedanken nach dem Motto, das Unternehmen interessiert einen und an irgendeinem Punkt kommt man eben auch zu der Stelle, wo man sich fragt, ist es überhaupt etwas, in was ich investieren will? Und da gibt es eben bei dem einen oder anderen eine Distanz und eine kritische Haltung gegenüber Rüstungsinvestments. Da gibt es bei vielen anderen auch eine kritische und distanzierte Haltung gegenüber Tabakwerten. Und bei Tabakwerten ist es eben beispielsweise so, wo man nochmal dieses Thema Kriterien, was wir am Anfang auch hatten, sehr, sehr schön auch aufnehmen kann, weil es hatte ja einen Grund, dass wir in Sendungen im Jahr 2019, 2020 dieses Tabakthema regelmäßig hatten, weil damals eine Phase war, wo dadurch, dass diese Unternehmen gerade öffentlich sehr kritisch betrachtet wurden und aus vielen Portfolios rausgeschmissen wurden, weil sie eben nicht bestimmten ESG-Kriterien ja, entsprochen haben, dass sie sehr, sehr günstig waren. Und wenn wir uns hier mal ein bisschen zurückerinnern, ich hatte das hier mal vorbereitet, die zweite Tabaksendung hat im November 2020 stattgefunden, wo dann ein Zukauf nochmal stattgefunden hat, in Größenordnung auch des ersten Kaufs. Und dann ging es eben immer weiter, dass diese Position im Grunde genommen auch, weil das Unternehmen British American Tobacco an der Stelle aus meiner Sicht eben günstig war, ich dann eben weiterhin dazugekauft habe, aus dem Grund, und das ist ein weiteres wichtiges Kriterium für mich, das Unternehmen sollte bei einem Kauf dann eben preiswert sein. Und wenn wir hier mal in die Historie reingehen, und da sehen wir dann eben auch das, was wir vorhin auch bei Christian hatten, wir sehen hier an der wichtigen Stelle Topline in der Tat eine komplette Stagnation, jetzt auch leichte Rückgänge, aber wir sehen ein trotz allem sehr, sehr profitables Unternehmen, wo eben die Bewertungsratios, die man in dieser Zeile zum Beispiel sehen kann, also für die Zuschauer, für die Zuhörer, sage ich natürlich wieder ein bisschen was mit dazu, wo eben im Jahr 2018 auf einmal niedriges KGVs unter 10 anzutreffen waren. Und das hat sich dann durchgezogen bis Ende 24 und ist dann bis Ende 25 wieder in so einen Bereich von einem 12er KGV gestiegen, liegt jetzt nochmal ein Stück höher. Und das sind dann einfach Phasen, die manchmal auch lange anhalten. Apple hatte so eine Phase, viele erinnern sich nicht mehr dran, beziehungsweise waren da noch nicht an der Börse, Anfang der 10er Jahre auch, war da sehr, sehr günstig bewertet, mit einem KGV von knapp über 10. Und bei den Tabakwerten war es eben so, dass es für mich eine interessante Option dargestellt hat und ich deswegen da kaufen wollte. Und das ist eben ein Kriterium, was dann auch wichtig ist. Wenn ich dann kaufe, weil mich das Unternehmen grundsätzlich überzeugt und anspricht, weil es ethisch für mich in Ordnung ist, dann habe ich eben schon auch den Ehrgeiz, dass ich es einigermaßen preiswert kriege und nicht nur als Baustein in einer Allokation dazu packe. Ja. Du willst schnell wissen, was an den Märkten und in der Wirtschaft los ist, ohne langes Suchen im Netz oder auf Social Media Sites? 5 nach 6 bringt dir jeden Abend die 5 wichtigsten Wirtschaftsnachrichten des Tages. Klar, kompakt und kostenlos. Ob Unternehmen, Börse oder Geopolitik, du liest, was heute wichtig ist. Kein Lärm, kein Spam, einfach relevante Infos auf einen Blick. Jetzt anmelden auf 5nach6.de und jeden Tag fundiert informiert sein.
Ja, also zum Thema Ethik. Ich meine, über Ethik brauchen wir nicht zu diskutieren. Da hat jeder seine persönlichen Maßstäbe, die auch jeder mit sich selber ausmachen muss. Da gibt's auch nichts zu kritisieren. Und wenn jemand sagt, ich will ein Nestlé nicht haben oder ich mag ein Unternehmen, das vielleicht generell zuckrige Lebensmittel herstellt oder Alkohol mit drin hat oder Öl, will ich nicht im Portfolio haben, muss man alles respektieren. Brauchen wir auch nicht weder gut noch schlecht drüber zu reden. Also jemand, der gewisse ethische Maßstäbe anwendet, ist damit auch nicht besser als jemand, der das nicht tut und umgekehrt. Aber was in dem Zusammenhang schon spannend ist, ist das Thema Governance. Denn während man über ethische Prinzipien ja diskutieren kann, ist gute Unternehmensführung zumindest etwas, was man ja auch formalisiert durchaus bewerten kann. Und ich bin ja sehr, sehr skeptisch, das wissen alle Zuhörerinnen und Zuhörer, was so diese ESG-Filter angeht. Aber beim G, bei Governance, guter Unternehmensführung, das ist schon ein Punkt, wo man meiner Ansicht nach draufschauen muss, weil schlechte Unternehmensführung ist halt wirklich ein Risiko. Und es ist natürlich auch ein Thema, was zunehmend aktueller wird, dadurch, dass wir bei vielen Technologieunternehmen, die jetzt auch an die Börse kommen, diese Mehrfachstimmrechte haben. Das beste Beispiel dafür ist schon mal wieder SpaceX. Elon Musk hat 40% Kapitalanteil, etwas mehr sogar. Das ist natürlich großartig. Deswegen soll er ja viel zu sagen haben. Aber muss er deswegen durch diese Mehrfachstimmrechte 85% Stimmrechtsanteil haben, sodass er wirklich komplett durchregieren kann, dass er ein Board hat, das ausschließlich aus Klakören besteht. Und es ist ja keine spezielle Geschichte von SpaceX, sondern wir sehen das auch bei anderen Unternehmen. Mark Zuckerberg bei Meta Platforms hat 61% der Stimmrechte durch diese speziellen Share Classes. Serge Brin und Larry Page bei Alphabet sind bei 51%. Das heißt, wir sehen also hier eine Machtkonzentration bei sehr großen Unternehmen in der Hand von sehr wenigen Personen. Dazu auch noch in einem Bereich, der wirklich sehr relevant ist dafür, wie unsere Gesellschaften künftig aussehen werden. Und da können also auf jeden Fall natürlich exzeptionelle Unternehmerpersönlichkeiten einfach durchregieren und haben sich der Kontrolle durch das Kapital entzogen. Haben sie auch nicht geklaut, sondern der Vorwurf geht natürlich da auch genauso an die Aktionäre, die vorbörslichen Aktionäre beispielsweise bei Tesla, die Elon Musk genau ja diese Situation gestattet haben. Und wozu das führen kann, das sieht man in einem relativ kleinen Maßstab schon bei Snap, also dieser Social-Media-Firma hinter diesen Kurzvideos und der App Snapchat. Das ist ja eigentlich ein ganz nettes Geschäft, was ja ordentlich wächst, wo man auch Werbeumsätze, Abo-Umsätze macht, aber trotzdem bleibt für Aktionäre nichts hängen, weil der Gründer und CEO Evan Spiegel halt jedes Jahr $500 Millionen investiert in Smart Glasses und die Zukunft im Augmented Reality Bereich, ohne dass da bislang Umsätze draus entstanden wären. Das heißt, wir sehen also, so ein Manager, Einzelperson drückt Entscheidungen durch, ohne Rücksicht auf Verluste. Man kann das Vision nennen, man kann das auch Ego-Trip nennen. Fakt ist, man kann Spiegel da nicht einbremsen, weil er eben auch durch diese Mehrfachstimmrechte die Kontrolle über das Unternehmen hat, gemeinsam mit seinem Mitgründer, obwohl der Kapitalanteil deutlich geringer ist. Und das sind Themen, die auch auf langfristige Aktienperformance durchaus lasten können. Insofern, das nur als ein Beispiel. Good Governance ist ein wichtiger Punkt, den man berücksichtigen sollte. Und es ist auch ein Punkt, den man sich dadurch ganz gut erschließen kann, wenn man einfach mal auf die Verteilung der Kapitalanteile und der Stimmanteile in den entsprechenden Datenbanken schaut. Sprich, wem gehört das Unternehmen und wer hat etwas zu sagen? Das ist natürlich auch ein ganz anderes Thema, dann noch völlig weg vom Tech-Bereich, wenn zum Beispiel Staaten als Aktionäre mit dabei sind und obendrein, wie wir das ja bei manchen Versorgern sehen, dann auch noch der Regulator sind. Das sind dann auch so Interessenskonflikte, wo ich tendenziell sage, das ist keine Good Governance.
Ja, aber bei diesem ganzen Thema Mehrfachstimmrechte, da muss ich ja auch sagen, das weiß ein Aktionär ja auch vorher. Also dass diese Mehrfachstimmrechte so sind. Also bei Musk, bei dem Einlesen in SpaceX, fand ich ja das richtig krasse, dass ihm im Grunde genommen 4% Restanteile reichen, um weiterhin diese Bordgewalt zu haben. Also um die Leute weiterhin, um diese Klaköre, so wie du sie ja, ich hätte den Begriff nicht anders gewählt, aber ich bin ja froh, wenn ich ihn mal zitieren kann. Wenn diese Klaköre eben weiterhin berufen werden können, reichen Musk um die 4% aus, um das weiterhin so durchzuziehen, durch diese Gesamtkonstruktion, was in Teilen so ein bisschen an Bernard Arnault erinnert, der ja auch immer diese kleinen Anteile im Grunde genommen dafür genutzt hat, ein wahnsinniges Mitspracherecht zu haben. Aber die Amerikaner treiben es da ein bisschen extremer. Gibt es da Wünsche, die du an die Politik hättest?
Naja, ich meine, nee, also politische Regulierung glaube ich gar nicht. Ich habe Wünsche an Investoren, an das sogenannte Smart Money, an die vorbörslichen Aktionäre, Venture Capital Gesellschaften, Private Equity, nicht einfach Kontrolle aufzugeben, sondern wir sind insgesamt sehr, sehr gut damit gefahren, dass Kapital auch Management und Innovation und Strategien entsprechend kontrolliert und dass sich das Management regelmäßig beim Kapital zu rechtfertigen hat. Und was wir halt sehen, das war ja auch so eine Bewegung in den 90er Jahren in den USA. Da gab es dort die Devise One Share, One Vote. Und dann sind die Amerikaner nach Deutschland gekommen und haben gesagt, also eure Konstruktion hier mit Stammaktien und stimmrechtslosen Vorzugsaktien, die ist aber überhaupt nicht international vermittelbar. Ihr müsst das mal lassen. Also SAP beispielsweise hatte früher auch Stammaktien und Vorzugsaktien und hat das dann, weil es eben in den 90er Jahren internationaler Standard wurde, One Share, One Vote, zusammengelegt. Das haben wir auch bei Fresenius gesehen, auch ein Unternehmen, was ja durch Übernahmen sehr stark dann eine US-Kultur bekommen hat. Und jetzt laufen ausgerechnet die USA in die ganz andere Richtung, wo man einfach bereit ist, exzeptionelle Unternehmerpersönlichkeiten der Gestalt zu würdigen und mit absolutistischer Macht auszustatten, dass man ihnen diese Mehrfachstimmrechte gewährt. Und da ist überhaupt nicht die Politik gefragt, sondern da ist das Kapital gefragt, auch einfach etwas selbstbewusster aufzutreten.
Sören hat noch eine zweite Frage, und die lautet, wie bewertet ihr Aktien? DCF, Multiple-Vergleiche, ein Mix aus allem. Damit fange ich wieder an. Das liegt auch ein bisschen daran, dass DCF für mich immer so ein Triggerwort ist, was seit meiner Diplomarbeit da ist, die ich damals genau zu diesem Thema geschrieben habe, wo DCF eben auch eine wichtige Rolle gespielt hat, weil es um die Wertungspraxis am neuen Markt, so alt ist das gute Stück, damals eben ging, also Ende 99 geschrieben, Anfang 2000 dann quasi zur Bewertung reingegeben, auch eine sehr gute Note dafür bekommen. Aber was man, wenn man sich ein bisschen intensiver anfängt, mit DCF zu beschäftigen, eben lernt, ist, dass die Stellschraubenanzahl so vielfältig ist, dass man mit einer begrenzten mathematischen Begabung, und da reden wir ja genau über mich, mit einer begrenzten mathematischen Begabung eben sehr, sehr schön in der Lage ist, im Grunde genommen alles zu rechtfertigen, was man rechtfertigen will, weil man durch das Verstellen von den neuralgischen Stellschrauben in der Lage ist, Werte dramatisch nach oben zu treiben oder auch nach unten zu korrigieren. Das sind vor allen Dingen dann Wachstumsraten außerhalb des Kernzeitraums, wo man irgendeine These einfach reinschreiben kann, wie das Unternehmen dann eben nach Ablauf eines Prognosezeitraums, der zuverlässig erwartbar erscheint. Und wo man dann eben sich im Grunde genommen sehr, sehr leicht zu Tode manipulieren kann, insbesondere bei Wachstumszahlen und bei dem schönen Einflussfaktor, der auch nicht ganz unwichtig ist, beim Thema Zins, wo man auch dramatische Unternehmenswertveränderungen dadurch erreicht, dass man einen Zinssatz 1 oder 2 Prozentpunkte nach oben oder nach unten argumentiert, um nicht zu sagen manipuliert. Also von daher DCF, Discounted Cashflow Modelle, obwohl wissenschaftlich vom Kernansatz natürlich sehr, sehr schön berechenbar, weil es so schön logisch erscheint, trotzdem nein. Und ich stehe da in der Tat sehr auf Multiple-Vergleiche und auf gefühlte oder auch gerne mit Fakten untermauerte Wahrscheinlichkeiten, wie Wachstumszahlen, wie eine Margenentwicklung und wie das Zutrauen bei den handelnden Personen aussieht. Und da sind es dann in der Tat, und wir sind hier noch bei der Übersicht von einer British American Tobacco, die dafür, nur so begrenzt optimal ist. Aber hier sieht man zumindest jetzt im Moment eine leichte Steigerungsprognose beim Umsatz. Also der soll jetzt tatsächlich in den nächsten Jahren von 30 Milliarden in 26 auf 34 Milliarden in 30 wachsen. Gleichzeitig soll das Gewinnwachstum überproportional stattfinden. Und aus diesen Reihen, wenn ich die so sehe, von 23 bis 30 beim Umsatz und beim Gewinn pro Aktie, kann ich mir für mich sehr, sehr viele verschiedene Verhältniszahlen und Wachstumszahlen bauen, anhand derer ich dann auch sagen kann, was ich so aus der hohlen Hand einfach mal bereit wäre zu zahlen, und bin dann ja auch in der Lage zu schauen, wie wurde dieses Unternehmen eigentlich in der Vergangenheit bewertet, und dann kann ich eine Entscheidung treffen. Also Umsatz ist mir immer besonders wichtig, Gewinn ist mir besonders wichtig, Free Cashflow wird leider nicht so schön prognostiziert, wie es beim Gewinn ist. Der Free Cashflow wird in den nächsten Jahren, gerade bei den großen Technologieunternehmen, auch das hatten wir in der letzten Woche schon mal, eine wichtige Rolle spielen, weil da beim Gewinn so ein paar Sachen dazukommen werden, die so ein bisschen in den Gewinn reinregnen werden, aufgrund der Abschreibungen, die für diese grandiosen Investitionen ja auch getätigt werden müssen. Also das wird sehr, sehr spannend werden. Aber es geht mir vor allen Dingen in der Tat um Wachstumszahlen und daraus errechnete Parameter. Und darauf gucke ich. Aber kein Discounted Cashflow Modell.
Ja, Discounted Cashflow ist natürlich toll, ne? Steckt alles drin und
kannst du wunderbar intelligent erscheinen damit. Also das ist
ja, es ist toll. Du kannst Nichtwissen herrlich akademisch verbrämen. Ja, und es ist ja am Ende Nichtwissen. Wir wissen nicht, welche Umsätze und welche Margen, welche Gewinne Unternehmen machen werden. Wir wissen nicht, wie sich die Zinsen entwickeln. Das Einzige, was wir wissen, ist, wie ist unsere eigene Risikoerwartung, wie ist unsere Renditeerwartung und welche Risikoaufschläge oder Abschläge nehmen wir dafür vor. Aber das reicht eben nicht. Aber es ist natürlich auch irgendwie symptomatisch für die Märkte, denn warum schwanken eben Aktienkurse, weil Marktteilnehmer je nach Phase auch unterschiedliche Erwartungen haben. Und das kannst du halt dann auch in dem DCF entsprechend immer abbilden. Und insofern, es gibt ja keine faire Bewertung für ein Unternehmen, sondern es gibt immer nur das, was ich selber dafür fair halte, so dass ich sage, okay, ich will jetzt kaufen und vielleicht will ich nicht zum fairen Preis kaufen, sondern ich will zu einem unfairen Preis kaufen. Dann sind wir beim Thema Margin of Safety. Das ist ja alles immer eine Definitionsfrage und diese Definitionen kann ich halt im DCF ganz gut abbilden. Wozu das ETF, das DCF ganz praktisch ist, wenn man einfach sich das mal von so einem ganz kleinen Handlungsrahmen aufbaut, in Google Sheets oder in Excel und dann einfach mal schaut, okay, meine Erwartung ist jetzt, dass das Unternehmen XY auf diesem Niveau eigentlich fair bewertet ist. Und dann gucke ich einfach mal, was sind denn das dann für Free Cashflows, die dahinter stehen müssen, damit das noch eine faire Bewertung ist. Der Noah Leidinger hatte dazu mal ein ganz interessantes Tool gebaut für eine Adobe, wo du halt einfach gesehen hast, ja, also wenn eine Adobe weiterhin mit 5% bis 10% umsatzseitig wächst, dann ist die Aktie natürlich viel zu günstig, aber wenn das Geschäft dann insbesondere nach hinten raus sukzessive abröckelt, da sind wir wieder bei dem Thema Terminal Value, dann kommst du relativ einfach rauf, selbst für diese sogenannte faire Bewertung kannst du dann nochmal 30-40% entsprechenden Rabatt einplanen. Und insofern hilft es ganz gut bei einer solchen Abschätzung. Ansonsten bin ich bei dir. Ja, Multiples sind ein wichtiges Thema, wobei ich wirklich immer dafür plädiere, bei den Multiples nicht mit der Marktkapitalisierung und mit dem Aktienkurs zu rechnen, sondern eben auch die Finanzierungsseite mit reinzusehen. Also statt KGV lieber Enterprise Value in Relation zum Free Cashflow.
Ich habe vorhin eine Sache, oder wir haben vorhin beide im Grunde eine Sache bei dem ganzen Thema, wie geht man bewertungstechnisch ran, die haben wir unterschlagen. Also so die Basisfrage, die ja im Grunde genommen auch durch das, was du von Noah eben mit reingebracht hast, die Basisfrage, ist das Unternehmen in 10/15/20 Jahren noch da und am Markt aktiv und kann zumindest sein Umsatzniveau halten? Also zumindest diese Frage, die sollte so einigermaßen mit Ja beantwortet werden.
Und die Frage muss man ja empirisch meistens mit Nein beantworten. Ja, weil die meisten Unternehmen vernichten über ihren Lebenszyklus Kapital. Das heißt, es muss einem auch klar sein, das Auswählen von Einzelaktien ist immer eine Spekulation gegen die Statistik.
Ja, das war diese Nummer, dass das langfristig den Markt im Grunde genommen nur 4% der Unternehmen wirklich substanziell zur Performance gebracht haben.
Genau, also die historische Aktienrendite in den letzten 100 Jahren wurde in den USA aufgestellt von etwa 1000 Unternehmen von insgesamt 29.000 Unternehmen, die an der Börse waren. Ja, rund 60% aller Unternehmen haben über den gesamten Lebenszyklus Geld verloren, inklusive der Dividenden. Und ja, die verbleibenden 36% waren dann zunächst einmal diejenigen, die diesen Bodensatz ausgleichen mussten, damit der Markt insgesamt wieder Nullsummenspiel wurde. Und wer das alles nachlesen will, es gibt dazu sehr umfassende Studien, die im Internet abrufbar sind, auch als wissenschaftliche Papers von Professor Henrik Bessenbinder von der Arizona State University.
Und dann haben wir zweimal Chris, nämlich einmal Chris, der die Frage stellt, wann verkaufen? Und vielleicht hat er sich dann irgendwann später überlegt, oder ist eben jemand anders, als Christopher nochmal zu schreiben, oder ein Namenskollege hat das Ganze auch nochmal aufgenommen. Und wann verkaufen oder wann Lambo dann eben auch nochmal in eine etwas ausführliche Frage übersetzt. Und die geht so. Wann ist eurer Meinung nach ein guter Zeitpunkt zum Verkauf einer Aktie? Insbesondere wenn Aktien gut gelaufen sind, neige ich, also der Fragesteller Christopher, oft dazu, Gewinne mitzunehmen oder die Aktie komplett zu verkaufen. Beispielsweise ist bei mir die Alphabet mit über 200% Kursgewinn im Depot. Wäre es da zum Beispiel sinnvoll, zumindest mal den Einsatz zu realisieren, oder lässt man so eine Aktie einfach weiterlaufen? So, willst du anfangen oder soll ich?
Ja, also was natürlich immer ein Punkt zum Verkaufen ist, wenn man Geld braucht, ne? Sollte man vielleicht auch mal erwähnen. Wir reden ja hier nicht nur immer über Geldanlage als Selbstzweck, sondern man will sich ja vielleicht auch was davon mal leisten, oder man muss irgendwo auch mal im Leben was mit dem Geld anstellen.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung.
Gute Nachrichten für alle Dividendenfans unter euch. Bei Scalable gibt es ein neues Feature, das euren Vermögensaufbau quasi auf Autopilot stellt. Ab sofort gibt es bei Scalable Reinvestmentpläne für Dividenden, kurz DRIPS. Damit werden eure Ausschüttungen für alle sparplanfähigen Aktien und ETFs automatisch und gebührenfrei wieder in dasselbe Wertpapier investiert. Und es werden natürlich auch Bruchstücke gekauft. Ihr nehmt so mit jedem Euro und sogar mit jedem Cent den Zinseseffekt maximal mit, ganz ohne manuellen Aufwand. Einfach einmal fürs Portfolio aktiviert und zurücklehnen. Schaut euch das an in den Einstellungen unter Dividenden reinvestieren. Und wenn ihr euch das nicht anschauen könnt, dann habt ihr offenbar noch kein Konto bei Scalable und verzichtet auf knapp 4.500 verfügbare Aktiensparpläne. Ein Tagesgeldkonto mit aktuell 2,5% Zinsen, der Reinvestition von Dividenden und vielem mehr. Vielleicht ist das ja ein guter Zeitpunkt, diesen Verzicht mal zu überdenken.
Weiter geht's mit Echtgeld TV.
Ansonsten, wann verkauft man? Wenn der Investment Case irgendwie nicht mehr aufgeht, vielleicht wesentliche Kennzahlen, die man sich vorher definiert hat, gewisse Szenarien zum Beispiel zur Margenentwicklung nicht eingetreten sind, wenn gewisse Hürden, etwa was die Verschuldungsquote angeht, gerissen werden. Das sind Triggerpunkte, wo man unter Umständen auch frühzeitig erkennt, dass etwas in die falsche Richtung läuft. Oder wenn man von Anfang an ein Bewertungsziel hatte, dieses Bewertungsziel erreicht wurde, man also von so einer starken Multiple Expansion profitiert hat und sagt, also eigentlich müsste man jetzt rausgehen, kann man ja zumindest mal sagen, okay, das Ziel ist erfüllt, vielleicht läuft es noch weiter, aber das ist so ein Punkt, wo man zumindest einen gedanklichen Stopkurs sich mal drunter setzen könnte. Ein anderes Thema ist, wenn eine Position einfach zu groß wird. Das ist ja auch keine digitale Entscheidung. Man muss ja nicht entweder gar nichts oder alles verkaufen. Nur wenn man dann irgendwann mal mit einer Aktie gestartet ist, mit 5% vom Gesamtvermögen in so einem Conviction-Portfolio, zumindest für meine Verhältnisse, und dann ist es irgendwann bei 12%, dann ist das natürlich schon ein Klumpen, mit dem man sich vielleicht nicht mehr ganz so wohl fühlt. Und dann ist es natürlich auch eine Maßnahme, einfach mal die Position zurechtzustutzen. Auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, die allerwichtigste Erkenntnis. Sollte man darüber, ob man verkauft und aus welchen Gründen man verkauft, nicht erst nachdenken, wenn so dieses Unwohlsein da ist und wenn der Investment Case vielleicht aufgegangen ist oder nicht aufgegangen ist, sondern darüber muss man sich Gedanken machen, bevor man kauft. Unter welchen Prämissen steige ich aus diesem Investment wieder aus, und zwar sowohl auf der positiven Seite, sprich Ziel erreicht, als auch auf der negativen Seite, sprich Investment Case nicht aufgegangen.
Ja, bei mir kommen da diverse Geschichten sofort wieder ins Gedächtnis. Als du gesagt hast, auch dieses Ding, dieses Ausstiegsszenario, erinnere ich mich sofort an die damalige, an die frühere Wall Street Online Aktie, die ich damals in der Tat zum absoluten Bewertungstiefpunkt eingesammelt habe, weil ich mir eben dachte, das kann gar nicht sein, dass man dieses Unternehmen nicht profitabler betreiben kann. Und er hatte relativ konkrete Vorstellungen, wo ein solches Unternehmen eigentlich hinzuführen sein würde, und habe deswegen eine für mich damals sehr große Position dort gehabt und habe, nachdem sich das Unternehmen im Kurs verdreifacht hatte, den Großteil dieser Position, weil gleichzeitig eben auch mein Kursziel erreicht war, dann verkauft. Nicht ahnend, dass das eigentliche Wachstum erst nach diesem Verkauf wirklich eintreten sollte und sich der Kurs nach dieser Verdreifachung nochmal verzehnfacht hat. Das war dann eben ein bisschen bedauerlich, um das mal zu sagen. Aber das war so eine Geschichte, wo ich mich nie ernsthaft drüber geärgert habe, weil was Zweites dazu gekommen ist, was Christopher im Grunde genommen auch fragt. Mit der Frage, dass die Aktie jetzt eben stark gestiegen ist, kann was einhergehen, was Christian auch gerade schon gesagt hat. Nämlich der Anteil im Depot. Das ist etwas, bei Wall Street Online, der heutigen Smart Broker, habe ich damals sehr, sehr oft reingeguckt, und ich kann mich auch noch an Tage erinnern, wo diese Aktie mal 5% nach unten gegangen ist. Dazu hat schon ein kleiner Verkauf ausgereicht. Und das war dann immer schon wie so ein kleiner Schlag in den Magen. Und daran merkt man dann sehr deutlich, dass eine Position zu groß ist. Also wenn ihr euch zu oft einzelne Positionen anguckt und ihr merkt, dass die Einfluss auf euer wirkliches, euer normales Wohlbefinden habt, dass ihr abends ein Abendessen nicht mehr so genießen könnt, wenn die Aktie stark gefallen ist, wie ihr es genießen könnt, wenn sie stark gestiegen ist, dann ist die Position mit großer Wahrscheinlichkeit zu groß. Und die 200% lassen sich nicht pauschal beantworten, obwohl ich eine große Sympathie für den Verdreifacher habe. 200% plus bedeutet ja, die Aktie hat sich verdreifacht. Und wenn ich da ein latentes Unwohlsein habe oder auch sage, ach, da kommt jetzt in der Tat der Gewichtungsfaktor rein, wo vielleicht mal auch mal ein paar Chips vom Feld nehmen kann, dann ist in der Tat für mich da der optimale Punkt erreicht. Aber Christopher, das musst du eben für dich bei der Alphabet wissen, ob der Punkt, der da jetzt erreicht ist auf dieser Ebene mit Schätzungen im Bereich von Steigerungen, die immer noch ordentlich sind, wo man aber sieht, dass die Gewinnwachstumsabschwächung dann eben schon in den Taxierungen angekommen ist, ob du dich damit noch so wohlfühlst oder du diese Position reduzieren willst, in welcher Form auch immer. Ich will noch auf eine andere Position eingehen, weil ich da diese 200% nach oben hin überbieten kann. Eine Depotposition bei Echtgeld TV. Und vor allen Dingen auch eine Position, kleine Anekdote dann doch aus dem privaten Depot, ist bei mir im Moment Samsung. Und die steht im Moment bei Echtgeld TV bei 355% im Plus. Ich habe vor der Sendung nochmal nachgeguckt. Bei mir so bei 331%. Und da fühle ich mich im Moment überhaupt nicht unwohl, obwohl es eine für mich dann eben schon größere Position im Gesamtvermögen ist und obwohl sie eben auch über diesen Verdreifacher hinaus gestiegen ist und eben bei 300%, also bei einer Vervierfachung oder im Fall von Echtgeld TV hier bei einer Vervierfachung liegt. Und da fällt es mir überhaupt nicht schwer, drin zu bleiben. Verkaufen war eben eine Geschichte. Bei der Aktie habe ich überhaupt nicht mehr verstanden, warum sie in diese Höhen gestiegen ist. Das ist die Intel. Was da in den letzten Wochen so passiert ist und eben noch durch Geschäftsentwicklung in irgendeiner Form rechtfertigt werden muss, ist für mich von der Realität inzwischen einigermaßen weit entfernt. Und dann kann man auch mal rausgehen. Und ich habe hier mal die Transaktionen für die Videozuschauer mit aufgeführt. Das sind die Transaktionen in der Intel. Christian, als wir irgendwann mal in einer Sendung gesagt haben, da kaufe ich mal eine Position mit rein. Und als dann irgendwann die zweite Order aufgegangen ist und dann im Grunde genommen dieser Positionsabbau auch stattgefunden hat, Aber in dem Wert, der im Moment an vielen Stellen noch unterstützt wird, muss ich im Moment deswegen nicht drin sein, weil sie mir, und das ist der Punkt, wo ich dann auch sage, da geht man dann raus, da kann man auch schrittweise rausgehen. Ja, da kann man auch mit den Stop-Orders rausgehen. Da geht man eben raus und ich war und ich bin auch nicht unglücklich, dass ich diese letzte Position für nur 86 Euro in meiner Stop-Order verkauft habe, obwohl sie jetzt bei 122 steht. Das sind dann eben auch Übertreibungsphasen, die es dann möglicherweise mal gibt, die ich auch bei 80 Euro noch gesehen habe und die ich bei 122 Euro dann eben auch sehe. 130 notiert die Aktie. Naja, und die Gewinnschätzung könnt ihr euch hier nochmal selber anschauen. Podcast-Zuhörer müssen dann eben ins Video, aber ich sag nur so viel, fürs Jahr 2030 werden 5 US-Dollar Gewinn prognostiziert, was bei diesem Chip-Wert dann bedeutet, dass es mit einem KGV von 26 bewertet ist. Und da können wir in der Historie nachgucken, da war die Aktie tendenziell selten. Und wir reden über einen 2030er Gewinn. Also richtig weit in der Zukunft. Wahnsinn.
Ja, also man müsste das alles mal screenshotten, diese ganzen Projektionen für 2030. Und dann setzen wir uns in 4 Jahren mal hin und gucken, was ist aus den ganzen Prognosen eigentlich geworden. Ja, ich glaube ja an Wachstum und ich glaube an Fortschritt und ich glaube an KI. Aber mir fehlt einfach die Conviction, dass bei einzelnen Unternehmen so entsprechend runterzubrechen. Also ich bin ja generell jetzt kein Conviction-Typ, aber im Chip-Sektor habe ich die erst recht nicht, weil ich schlichtweg keine Ahnung davon habe. Und das Thema mich auch in diesen Details nicht so interessiert, dass ich sage, oh, da möchte ich mich jetzt mal irgendwie einarbeiten, sondern ich bin da sehr einfach gestrickt. Du erinnerst dich, es kam irgendwann, ich glaube 2019, dieser FANEC Semiconductor ETF auf den Markt in Deutschland. Extrem spät dafür, dass Halbleiter schon immer ein hochspannender Markt war, gerade auch wegen der Zyklik in den USA war das Produkt seit 2002 schon am Markt. Und dann kam der, wir hatten den in der Sendung besprochen und ich habe gesagt, naja, ich habe keine Ahnung von Chips, aber wenn das mit der Digitalisierung weitergeht und da gehe ich von aus, dann wird es auch mehr Chips brauchen. Insofern ist das langfristig sicherlich ein gutes Ding und da kann man auch einen Sparplan drauf machen. So, und das ist mein Chip-Investment und fertig. Ja, insofern sag ich auch nie was zu Nvidia, zu AMD oder Broadcom, weil ich mich schlichtweg nicht ansatzweise kompetent fühle, auch nur die Meinungen anderer in irgendeiner Form zu analysieren, geschweige denn mir eine eigene Meinung zu bilden, die über dieses zugegebenermaßen extrem schlichte, banale und triviale Narrativ hinausgeht. Aber es ist ja manchmal besser, etwas Banales, etwas ganz Einfaches, was man diszipliniert durchhalten kann, auch wirklich zu machen, als sich mit irgendwelchen Verrenkungen zu beschäftigen. Und da ist immer mein liebstes Beispiel, das aus dem Tennis, nämlich Winning the Loser's Game, nämlich, dass du einen überlegenen Spieler als Amateur eben nicht schlagen kannst, indem du jetzt die ultra coolen Schläge machst und irgendwie dann mit der Rückhand und über Kopf schlägst, sondern die einzige Chance ist Fehler vermeiden, Grundlinienspiel, und das gilt eben auch beim Investieren. Insofern mag ich dieses Bild sehr gerne, auch wenn ich kein Tennisspieler bin. Aber ich gucke wieder gerne.
Ja, und da sieht man dann eben auch, dass es schön ist, so irgendwann für sich so eine Entscheidung zu treffen, so eine Positionierung dann einzugehen und dann eben auch mal irgendwann sich vielleicht, wenn man so einen Wert dann eine ganze Weile nicht mehr betrachtet hat, aber vielleicht mitbekommen hat, diese ganzen Chipwerte, die steigen ja so stark, wahrscheinlich hat sich auch dieses Investment ganz gut entwickelt. Und man kann dazu abschließend sagen, ja, hat es denn, auch den Podcast-Zuhörern soll nicht verschwiegen werden, dass dieses Investment seit Start der Chartdarstellung hier auf Just ETF einfach mal eine Performance von im Bereich 500 und plus gemacht hat und präzise sind es dann am Ende 535 waren es, glaube ich, ist gar nicht so einfach, das da mit der Maus dahin zu kriegen, 567 sogar, also kurz vor der Versiebenfachung, was dann eben auch irgendwie dann dazu führt, dass auch ein Christian möglicherweise mal hingucken muss, welche Gewichtung hat das denn im Moment eigentlich in dem Depot? Hast du da auch schon mal was realisiert?
Ja, ich habe da auch schon verkauft, weil das ist natürlich von der Vola her und insgesamt jetzt nicht mein Fokus. Ja, ich habe ja lieber Werte, die ein bisschen weniger schwanken, mehr eine Dividende zahlen. Aber sowas gehört natürlich da rein, dass die Gesamtrendite vom Portfolio entsprechend ist. Ja, wahrscheinlich hätte ich nie gekauft, wenn ich 2008 keine Einzelaktien gekauft hätte, sondern einfach alles in Welt-ETF gepumpt hätte. Damals war das Angebot auch an Welt-ETFs noch nicht so großartig wie heute. Dann hätte ich es ja einfach drin mit 20% schon. So musste ich es halt irgendwann nachjustieren, nachdem ich ja sicherlich über, ja, sage ich mal, die ersten Jahre nach der Finanzkrise sehr unterinvestiert war in Technologie. Auch weil ich einfach zu Technologie, also als Anwender, ich finde das alles toll, aber ich habe zu diesen Unternehmen halt nicht so einfach den Zugang gehabt. Und ich bin jemand, der sehr offen zugibt, wenn er etwas nicht kann.
Das war Teil 1 von einer gemeinsamen Q&A-Aufzeichnung am 25.06. Und weil wir den 25.06. haben und diese Sendung schon am 26. live gehen soll, hören wir jetzt mit dieser ersten Aufzeichnung um präzise 10.54 Uhr mal auf, nehmen aber gleich den zweiten Teil auf, der euch dann im Sommer auch noch ausgestrahlt wird. Ich merke schon, ich muss ein bisschen Puffermasse auch rein, weil in der nächsten Woche kann es zu was anderem kommen. Und an dieser Stelle sage ich erstmal danke, Christian, für deine Zeit und bis gleich dann eben in der nächsten Aufzeichnung.
Dann bis gleich.
Und euch, üblicher Auftrag, bleibt gesund. Bleibt investiert oder deinvestiert auch mal ein bisschen, ne, nach den Ausführungen von heute. Und seid ansonsten nächste Woche wieder mit dabei. Da wird's auch spannend. Tschüss aus Berlin.